Guten Morgen an alle Hamburgerinnen und Hamburger. Es ist Sonntag, der 12. Mai. Mein Name ist Mia Harzig und ich studiere hier in Hamburg Medien- und Kommunikationswissenschaften. Ich wünsche Ihnen einen sonnigen, erholsamen Tag und morgen einen guten Start in die neue Woche. Jetzt aber erstmal viel Spaß und gute Unterhaltung mit Episode 159.
Bäcker am Morgen.
Alles, was die Stadt bewegt. Der tägliche Podcast vom Hamburger Abendblatt.
Guten Morgen, liebe Podcast-Freunde. Am Wochenende kümmern wir uns hier bei Bäcker am Morgen um die etwas größeren Politikthemen. Und dafür brauchen wir natürlich den Mann für die großen Politikthemen, und zwar unseren Chefredakteur Lars Heider. Und der sitzt jetzt bei mir im Studio. Guten Morgen, Lars.
Guten Morgen, Sebastian.
Lars, wir beginnen mal mit einer Frage über uns Journalisten. Das machen wir ja recht selten, aber wie wichtig ist es für dich als Journalist, verständlich und klar zu schreiben und zu sprechen?
Das ist das Wichtigste.
Und jetzt frage ich mich natürlich, wenn du sagst, das ist das Wichtigste und das ist unser heutiges Thema, warum ist das für Politiker so schwer, einfach zu sprechen?
Da gibt es eine Vielzahl von Gründen und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es hat zum einen damit zu tun, dass du als Politiker natürlich immer die Angst haben musst, dass jeder Satz, den du sagst, sich verselbstständigt. Deshalb gibt es den schönen Satz von Olaf Scholz, der ja sozusagen das Paradebeispiel für eine Sprache ist, die schwer zu verstehen ist. Der Satz lautet, sein Anspruch an sich ist, ich möchte so sprechen, dass jeder, der den Satz, den ich gesagt habe, hört, dass der den Satz so versteht, wie ich ihn gemeint habe, auch wenn er nicht dabei war, als ich den Satz gesprochen habe und den Zusammenhang nicht kennt.
Das hat er bei dir gesagt.
So. Und das ist sozusagen, was im Kopf von Olaf Scholz abläuft, wenn er etwas sagt. Und da ist schon eine Formulierung wie Guten Morgen schwierig. Das kann man aber verstehen, weil natürlich ein Politiker, gerade wenn er, je mächtiger er wird, ist jedes Wort eines Politikers kann an der Börse einen Erdrutsch auslösen, kann vielleicht sogar Kriege auslösen, kann diplomatische Verwicklung auslösen. Deshalb bemühen sich, das ist der eine Punkt, viele Politiker eben so zu sprechen, dass sie eigentlich nichts sagen. Deshalb, nächste Anmerkung, finden wir Wolfgang Kubicki so toll oder früher Wolfgang Bosbach? Was haben Wolfgang Kubicki und Wolfgang Bosbach, was zum Beispiel Olaf Scholz nicht hat? Sie haben kein Amt, sie haben keine Macht, die können einfach so reden.
Bei Wolfgang Kubicki wäre ich da vorsichtig, der ist Bundestagsvizepräsident.
Ja, aber es ist ja sozusagen mehr ein repräsentatives, also ne, da fällt jetzt nicht Wladimir Putin in Ohnmacht, wenn der irgendwas sagt. Also alle Politiker, die sehr, sehr pointiert geredet haben, die meisten davon, waren immer welche, die nicht in Amt und Würden waren. Das ist der eine Grund. Der zweite Grund ist, glaube ich, also das eine ist, dass man vorsichtig sein muss mit dem, was man sagt. Das zweite ist, dass die Zusammenhänge so komplex sind, dass viele Politikerinnen und Politiker sie einfach entweder selbst nicht verstehen, nicht ausreichend verstehen oder sie nicht einfach erklären können. Und sich dann, um keine Fehler zu machen, um nicht Dinge zu erzählen, die falsch sind, eben so reden, dass man ihnen dann nichts vorwerfen kann. Und der dritte Punkt ist natürlich, auch wir Journalisten sind nicht ganz unschuldig, weil wir natürlich von Politikern und Politikern immer verlangen, so möglichst kurz, möglichst knapp zu sagen, wie jetzt genau irgendwie die Schuldenbremse funktioniert oder das erneuerbare Energiengesetz oder was auch immer. Und das funktioniert natürlich in der Regel auch nicht. Norbert Lammert, der frühere Bundestagspräsident, hat in seiner Zeit Einladungen zu Talkshows in der Regel abgelehnt, es sei denn, sie haben ihm ermöglicht, mehr oder weniger schriftlich, wenigstens 5 Sätze hintereinander sagen zu können und genug Zeit zu haben, um Dinge zu erklären. Also da ist eine Vielzahl von Problemen, die auf Politiker zukommen, die dazu führen, dass Politiker so sprechen, wie sie sprechen.
Dann gehen wir deine 3 Punkte doch mal durch und unterfüttern die mal. Also wir haben den ersten Punkt und ich glaube gerade dieses Getriebene und diese Angst haben, dass sich etwas verselbstständigt, das hat Angela Merkel perfektioniert. Weil, wenn ich mir die beiden Kanzler davor angucke, ich habe sie weniger bewusst erlebt als du, ich bin ja 1-2 Jahre jünger, aber Kohl war ja schon jemand, der klare Worte geübt hat, der aber, glaube ich, auch extrem schnell beleidigt war, wenn er mal etwas nicht bekommen hat. Sandra Maischberger hat gerade bei Paul Ronsheimer im Podcast erzählt, dass Kohl sie zum Essen eingeladen hat vor der Talkshow und dann gesagt hat, über das Thema will ich nicht reden. Es ging natürlich um die schwarzen Kassen. Sie hat's gefragt und er war todbeleidigt danach. Und danach hatten wir Gerd Schröder, wo ich immer das Gefühl hatte, das war so der Kanzler, den ich sehr bewusst erlebt habe, der haut rauf und der sagt, was ist. Was hat er noch gesagt, was braucht er zum Regieren? Bildbams und Glotze. Und dann kam Angela Merkel, die ja wirklich unglaublich vorsichtig war. Und Matthias Icken ist ja kein großer Angela Merkel-Freund, der immer gesagt hat, die regierte nach den Umfragen.
Jetzt ist er kein großer Freund mehr. Während der Regierungszeit Angela Merkel konnte er aber nicht genug Angela Merkel bekommen. Das ist natürlich auch eine, ich sag's nur mal so am Rande.
Aber, wir werden ihn damit konfrontieren. Aber ja. Siehst du das so? Also ist das, kam die Perfektion, dieses Angst haben vor dem Gesagten, nenne ich es mal, in der Zeit von Angela Merkel, oder kommt mir das nur so vor?
Nein, das hast du genau beobachtet. Und jetzt muss man natürlich die Frage stellen, warum? Und die Antwort ist relativ einfach. Das hängt viel zusammen mit der Veränderung der Medienwelt. Was war denn früher? Früher hat ein Bildbabs und Glotze, hat Gerhard Schröder gesagt. Da hast du ein Interview der Bild-Zeitung gegeben. Das hat Gerhard Schröder autorisiert. Da wusste er, was passiert. Das wurde dann veröffentlicht. Das haben dann andere Zeitungen vielleicht daraus zitiert, nachgedruckt, fertig, aus. Das konnte man als Bundeskanzler relativ gut kontrollieren. Das galt für Helmut Kohl, für Helmut Schmidt und für die Kanzler davor noch umso stärker. Mit dem Aufkommen der sozialen Medien, mit dem Aufkommen der Schnelligkeit, in dem sich Dinge verbreiten, auch einzelne Sätze, in dem Sätze aus dem Zusammenhang gerissen werden, um Aufmerksamkeit zu verbreiten, ist natürlich die Gefahr, dass sich ein Satz verselbstständigt, viel, viel größer geworden. Es kommt hinzu, dass das Internet sich natürlich stärker als alle Zeitungsarchive und sonst was alles früher merkt. Was hat der gesagt? So, nehmen wir ein einfaches Beispiel. Ich hatte neulich Clara Geiwitz, die Bauminister, im Podcast. Die wird natürlich die 400.000 Wohnungen, die sie versprochen hat, nicht wieder los. Und wahrscheinlich wäre sie froh, wenn sie diese Zahl nicht gesagt hätte, sondern sagte, wir bauen immer so viel Wohnungen, wie nötig ist. Ich glaube, das ist die große Veränderung, die in der Amtszeit von Angela Merkel vonstatten gegangen ist und jetzt natürlich noch viel stärker ist, sodass Politiker sich genau überlegen, was sie sagen, weil sie wissen, jeder Fitzel, jedes kleinste Wort wird rausgelöst und ist innerhalb von Sekunden einmal um die ganze Welt.
Du hast es ja richtig gesagt, die in Anführungszeichen Mitschuld der Medien, wenn wir uns einen Fall annehmen, über den wir schon mal gesprochen hatten, und zwar ist das der Fall von Martin Schulz, die berühmte Szene, Herr Schulz, Sie haben vor der Wahl gesagt, Sie gehen nicht zu Angela Merkel, können Sie das jetzt wiederholen? Er sagt, was ist die Frage noch? Und der Kollege, der Journalistenkollege sagt, werden Sie in ein Kabinett Angela Merkel eintreten? Und er wird sagen, nein, ich trete nicht ein, 2 Wochen später. Ich werde Außenminister. Mhm. Das war ja sein, er ist ja ein glühender Europäer. Das muss man Martin Schulz ja lassen. Und dafür wurde er vernichtet. Also warum sollte ein Politiker das auch machen? Lohnt es sich überhaupt für Politiker? Nein.
Nein, es lohnt sich. Es ist, glaube ich, immer, am schlauesten ist es doch, wenn du dich nicht festlegst. Wenn du dich nicht festlegst, kann dir keiner hinterher sagen, aber sie haben doch vor 2 Wochen das gesagt oder vor 3 Jahren das. Und man muss ja einfach auch mal sagen, dass auch Politiker im Laufe einer Zeitspanne, einer Karriere zu anderen Erkenntnissen kommen müssen. Stell dir vor, es gäbe jetzt noch irgendeinen Politiker, der früher gesagt hat, wir müssen die Annäherung zu Russland suchen. Wandel durch Handel ist total vernünftig. Das würde heute keiner mehr sagen. Das haben aber vor 2,5 Jahren alle gesagt. So, und deshalb, aber weil das so ist, weil die damit konfrontiert werden, das und das haben sie dann und dann gesagt, versuchen sich Politiker möglichst wenig festzulegen.
Es hängt ihnen ja auch vieles nach. Ich erinnere mich da an einen Satz von Christian Lindner, der ich glaube sogar noch aus seiner Schulzeit oder kurz danach stammt, der ihn ja bis heute immer mal nachhängt. Und das ist dieses, ich glaube, es war Probleme sind nur dornige Chancen, genau, oder ähnlich. Aber das hängt ihm ja bis heute nach, dieser
Satz.
Genau,
das ist dieses wunderbare Video, wo er damals so als Jungunternehmer porträtiert wurde mit seinem Kompagnon und dann irgendwie in so einem schicken Wagen vorfuhr und schon mit Krawatte und sonst was alles. Ja, und das vergisst halt keiner. Weißt du, vor 30 Jahren hätte es diese Videos, diese Filme gar nicht gegeben oder sie hätte keiner mehr gefunden. Und da musst ja, wenn du in die Politik gehst, dir eigentlich die ganze Zeit schon überlegen, schon lange bevor du in die Politik gehst, musst du eigentlich ein Leben führen, das, wo es nichts gibt, was zu kritisieren ist. Olaf Scholz hat zu mir mal gesagt, da haben wir so gesprochen, so wie ist es mit Einladungen, und sagt da, würde nicht mal eine Kinoeinladung für 5 €, man erkennt, wie lange es her sein muss, für 5 € annehmen, weil irgendeiner das irgendeines Tages rausholt und sagt, der hat sich damals aber für 5 € einladen lassen von XYZ. Aber ich meine, wenn du so natürlich denkst, wenn du so misstrauisch bist und vorsichtig, dann ist das, hat das natürlich, dann schlägt sich das auf deine Sprache zurück. Und ganz wichtig, die Politikergeneration, die danach kommen, lernen das ja daraus. Die gucken, sagen, guck mal, wie hat die Merkel gesprochen? Wie spricht der Scholz? Wie sprechen andere? Ah, ich muss also so sprechen, dass mich möglichst wenig festgenagelt werden kann, dass ich auch um Gottes Willen keine Fehler mache mit Themen, wo ich vielleicht gar nicht so tief drin bin. Also benutze ich Phrasen, also versuche ich drum herum zu reden. Also versuche ich, das kommt ja auch noch hinzu, einfach Dinge zu sagen, mit denen ich mich auskenne oder die mir wirklich wichtig sind. Völlig egal, was ich gerade gefragt werde.
Das ist aber auch so eine Entwicklung eines Politikertypus. Wir hatten den Macher Gerhard Schröder, auch, das musst du sagen, ob ich da falsch liege, aber auch einen Kohl habe ich immer eher als so einen Macher empfunden. Ich habe ihn ja nicht so erlebt, aber das war eher ein Macher. Angela Merkel hat eine Wahl gewonnen als sehr vorsichtige. Und plötzlich war das der Typus von Politiker, der in Deutschland die Wahlen gewinnt. Und das ist zum Beispiel auch etwas, was ich bei Olaf Scholz im Gefühl habe. Wir Deutschen sind dem ein bisschen überdrüssig. Diesem abwartenden, ruhigen, man könnte auch sagen norddeutschen Politikertypus. Wir wollen jetzt wieder einen Macher.
Ja, ich glaube, die Deutschen träumen immer von einem Macher und wählen dann Angela Merkel und Olaf Scholz. Der entscheidende Unterschied auch, muss man ja heute sagen, mit Blick zurück, warum konnte Angela Merkel so relativ ruhig 16 Jahre regieren, weil das einfach ganz gute Zeiten für Deutschland waren. Ne? Die Zinsen waren niedrig, die Leute konnten sich tolle Häuser kaufen, damit ging die Zahl der Wohnungen, die gebaut wurde, hoch. Wir lebten in Frieden, wir erleben einen Wirtschaftsaufschwung, wir haben tolle Exporte gehabt und so weiter. Stellen wir uns einmal vor, Angela Merkel wäre jetzt noch an der Macht. Ich glaube, die Unzufriedenheit mit ihr wäre wahrscheinlich genauso groß, vielleicht nicht ganz so groß wie mit Olaf Scholz. Bei Scholz kommt halt diese, da paaren sich ja zwei Dinge. Das eine ist sozusagen alles das, worüber wir gesprochen haben. Das andere ist natürlich auch so ein bisschen sozusagen die Art und Weise, wie er kommuniziert, weil Olaf Scholz ja Wert darauf legt, dass es keine Emotionen in der Kommunikation gibt. Und jeder von uns weiß, dass Informationen funktionieren umso besser, wenn sie mit Emotionen verknüpft sind. Wenn sie aber völlig emotionsfrei sind, dann erreichen sie uns nicht. Das ist aber ein Kernproblem von Olaf Scholz. Ansonsten würde ich sagen, hätte jede Regierung, die jetzt regiert, hätte ein Problem, hätte auch ein Beliebtheitsproblem. Und wenn du in der Opposition bist, musst du dich eigentlich fragen, warum bist du jetzt, wo die Regierung die schlechtesten Werte hat, die man sich nur vorstellen kann, muss man sich natürlich fragen, bei der CDU, die den Anspruch hat, natürlich davon am meisten zu profitieren, warum sind wir eigentlich nicht bei 35% oder 40%?
Wenn man ganz ehrlich ist, hat Merz nichts gewonnen.
Jo.
Also klar, er hat sich normalisiert.
Und er hat die Partei, muss man sagen, was ihm gelungen ist, er hat die Partei, das haben wir jetzt auch beim Parteitag gesehen, er hat die Partei geeint. Die treten relativ geschlossen auf, die CDU. Am Ende ist das, glaube ich, das größte Erfolgsgeheimnis. Die Menschen wollen keinen Streit, die Wähler wollen keinen Streit, die wollen das Gefühl haben, da ist eine in sich geschlossene Organisation. Das ist jetzt Friedrich Merz gelungen, aber er hat natürlich nicht mehr diese großen Zustimmungswerte wie die CDU unter Angela Merkel. Liegt natürlich aber auch daran, dass insgesamt die Zustimmungswerte, die Umfragewerte für die großen Parteien extrem gesunken ist.
Du hast noch eine Sache erwähnt vorhin in deiner Analyse und zwar hast du gesagt, Politiker haben Angst, etwas Falsches zu sagen oder sich zu verrennen. Mhm. Und jetzt wundert es mich, weil es gibt eine berühmte Szene von Sigmar Gabriel. Ich war der Meinung, er war in der Bundespressekonferenz. Auf jeden Fall saß er in diesem Gebäude und es wurden Bürgerfragen gestellt. Und ein Bürger hat sich total verrannt in einer Frage über einen Flughafen und Flugpläne. Und Sigmar Gabriel hat gesagt, weiß ich nicht. Habe ich keine Ahnung von, kann ich nicht. Wurde dafür gefeiert in der Öffentlichkeit. Mhm. Und plötzlich hieß es, oh, aber so einen Politiker wollen wir doch, der auch mal sagt, weiß ich nicht, genau, reiche ich ihn nach. Aber warum macht das keiner? Warum macht das keiner nach? Weil Sigmar Gabriel hat irre viel Lob dafür bekommen.
Ist, glaube ich, wäre auch eine total gute Antwort zu sagen auf solche Fragen. Kenne ich mich nicht aus, ist nicht mein Spezialgebiet und so weiter. Du willst dir wahrscheinlich aber in vielen Fällen die Blöße nicht geben. Und du erlebst es ja bei Politikerinnen und Politikern, gerade wenn sie in Talkshows sitzen. Dann haben sie ein Spezialgebiet, mit dem sie sich auskennen und dazu sollen sie sich auch äußern. Aber dann fühlen sie sich auch gezwungen, auch bei anderen Themen, wo sie nur halb drin sind oder vielleicht nicht mal halb drin sind, sich zu äußern. Und dann kommen so Äußerungen, die schwierig sind. Dann kommt natürlich hinzu, dass nicht so geübte Politiker sich von sehr geübten Talkmoderatoren, Sandra Maischberger hat das ja in dem Podcast mit Paul Ronsheimer gesagt, was sie zum Beispiel über Markus Lanz denkt, sich natürlich dann komplett aufs Glatteis führen lassen und nicht sozusagen die Erfahrung haben, auf solche Fragen zu antworten, wie es zum Beispiel ein Markus Söder oder aber auch ein Olaf Scholz kann, der dann auch jemanden wie Markus Lanz auflaufen lassen kann. Die meisten sind einfach gar nicht dazu in der Lage. Warum? Weil Menschen wie Markus Lanz und Sandra Maischberger jede Woche 2 bis 3 solcher Talkshows haben und da jeweils Gespräche mit 4 Leuten führen. Das heißt, die haben einen so unvorstellbaren Trainingsvorteil, dass auch da natürlich Politiker ganz leicht in die Falle laufen können. Und auch deshalb, weil sie das wissen, natürlich noch vorsichtiger werden und noch mehr nachdenken, was sie sagen, bloß nichts Falsches sagen. Weil da ein einziger Satz, es ist ein einziger Satz und du kannst plötzlich in den Schlagzeilen sein. Denk an Friedrich Merz mit dem Sozialtourismus, mit den die Paschas,
die
kleinen Paschas, die Zahnärzte, was auch immer. Bei ihm weiß man nicht, ist es Strategie oder ist es fehlende Impulskontrolle. Der eine Biograf sagt das, die andere Biografin sagt dieses. Aber du siehst halt, wie du mit einzelnen Wörtern bumm für 1, 2, 3 Tage die Schlagzeilen beherrschen kannst.
Ich gebe dir noch ein einfacheres Beispiel, wo wir auch bei Markus Lanz wären. Und das ist immer eine Frage, da bin ich auch auf deine Meinung gespannt, die ich immer recht schwierig finde. Es gibt ja immer diesen Basischeck sozusagen der Politiker. Was kostet eigentlich die Milch? Mhm. Als Ricarda Lang gefragt wurde, was ist die Durchschnittsrente? Mhm. Und Ricarda Lang, ich bin der Meinung, sie hat gesagt 2000 Euro,
genau.
War meilenweit daneben.
Naja, es sind so 1500, und 1600.
Aber tagelang wurde sie dafür niedergemacht, peinlich. Die AfD hatte wieder 20 Clips, die sie in den sozialen Medien spielen konnte. Und da frage ich mich wirklich, muss dieser Basischeck sein? Verlangen wir von unseren Politikern, dass sie wissen, was eine Flasche Milch kostet?
Das ist ja immer, ich sag, es haben Journalisten auch eine Mitschuld, ne? Also wenn Journalisten dann diese klassische Killerfrage stellen, lieber Herr so und so, können Sie ausschließen, dass das und das? Dann ist die Antwort kann man sich selber geben, kein Politiker kann irgendwas ausschließen. Also wenn man sagt, können Sie ausschließen, dass wir bald keinen Gas mehr von Russland beziehen? Wenn man es vor 2 Jahren gefragt hätte, wäre die Antwort ja eigentlich gewesen, ja, das kann ich ausschließen. Ist aber anders gekommen, so. Aber in dem Moment, wo ein Politiker auch nur sich dazu hinreißen lässt und zu sagen, wissen Sie was, Herr Lanz, Frau Maischberger, im Leben kann man gar nichts ausschließen. Ne? Es kann auch sein, dass Sie jetzt gleich vom Stuhl fallen. Selbst das kann ich nicht ausschließen. Aber wenn
da. Wir hatten letztes Mal das schöne Beispiel mit dem Meteoriten, genau, der dieses Studio
zerstört. Genau, haben wir schon mal, genau, so. Wenn du darauf reinfällst, dann bist du da und dann, aber er hat doch damals ausgeschlossen. Stichwort Martin Schulz. So. Und, ja, insofern ist das wirklich ein schwieriges Spiel. Und was du gefragt hast, natürlich, warum stellen Moderatoren diese Frage an Ricarda Lang? Weil sie dann natürlich als jemand dasteht, der sich um die Bedürfnisse der vermeintlich normalen Leute nicht kümmert, sondern in seiner abgehobenen Welt ist. Deshalb ist es sicherlich immer gut, wenn man als Politiker ungefähr weiß, was bestimmte Dinge im Supermarkt kosten, weil man sonst natürlich den Eindruck hat, der kauft ja gar nicht mehr selber ein, wobei zum Beispiel bei Olaf Scholz, ja, natürlich kauft er nicht mehr, im Zweifel nicht mehr selber ein. Und wenn, dann wird er nicht darauf achten, was es kostet, weil der muss sich dann beeilen und schnell an der Kasse bezahlen und nicht sagen, wupp, so. Und ich meine, man kann je 1000 Lebensmittel fragen und ich würde jetzt auch, als jemand, der übrigens viel einkauft, ich kann dir jetzt auch nicht sagen, eine Gurke, was kostet jetzt aktuell eine Gurke? Biogurke 1,30. So, ja, weiß ich vielleicht eine Biogurke. Aber wenn mich jetzt einer fragt, was kostet ein Apfel? Gucke ich da drauf, weißt du, was ein Apfel kostet? Sagt das jetzt, dass wir irgendwie Typen sind, die mit der Kohle um sich werfen, die keine, so, natürlich nicht.
Ich finde es halt auch sehr schwierig, weil warum muss ein Politiker diese Frage beantworten können? Das interessiert mich nicht, weil das ist nicht seine Aufgabe, zu wissen, was es kostet, sondern dafür zu sorgen, dass sich jeder in diesem Land den Apfel leisten kann. Und deswegen gebe ich dir halt recht, dass die Journalisten da eine Mitschuld haben. Und deswegen finde ich es auch schwierig. Wenn wir mal auf die Typen gucken. Wir gucken uns an, in Deutschland, die Insel der Glückseligen, Angela Merkel und Olaf Scholz. Ruhig, bedächtig, achten drauf. Wenn wir jetzt die Nachbarn angucken, gehen wir nach Großbritannien, ein Boris Johnson oder auch ein Rishi Sunak, der jetzt dran ist, die ja eher in die populistische Schiene gehen. Ein Macron, der ja eine Bodentruppe nach der anderen im Prinzip raushaut. Eine Giorgia Meloni, die Italien regiert. Eine Ex-Faschistin, die ja auch mit einfachen Antworten kommt. Polen, die jahrelang davon regiert wurden und sich jetzt wieder mit Donald Tusk Liberalen geholt haben. Und das größte Beispiel wahrscheinlich zurzeit, Donald Trump, der, es kann passieren, der nächste US-Präsident wird. Wünschen sich die Menschen aber auch manchmal diesen Politikertyp, diesen, ich habe eine einfache Antwort, ich hätte jetzt fast gesagt, den Gerhard Schröder-Typ?
Also man sieht ja an der Popularität, die aufgebaute Popularität von Robert Habeck, dass es einen Wunsch der Deutschen auch nach solchen Persönlichkeiten gibt. Erinnere dich damals an den Riesenhype um Karl Theodor zu Gutenberg, der wirklich rhetorisch, ich habe den ein, zwei Mal erlebt, der wirklich rhetorisch super war auch. Also, man wünscht sich so auch jemanden wie Herrn Habeck, stellt dann aber natürlich auch fest, wenn man den jetzt sieht in Amt und Würden, das ist toll, wir haben schon mal darüber gesprochen, dass man ihm beim Denken zuhören kann, aber das ist, funktioniert gerade dann nicht, was er da macht zum Teil. Oder der macht da zu viele Fehler, sodass die Deutschen dann schnell wieder zu Menschen zurückkehren, wo, von denen sie das Gefühl haben, okay, ist vielleicht ein bisschen langweilig und der ist vielleicht auch so, aber der kriegt das schon irgendwie hin. Nur, das ist ja der einzige Grund, warum Olaf Scholz gewählt worden ist. Olaf Scholz ist da gewählt worden 2021, weil er letztendlich die Verlängerung von Angela Merkel war. Und weil die Leute sagten, so einen Typ möchten wir im Kanzleramt haben. Und die Sehnsucht nach diesem, der sozusagen die Erfahrung, die politische Erfahrung von Olaf Scholz, schrägstrich Angela Merkel hat und das rhetorische Talent von Robert Habeck, die ist sicherlich da, aber diese Person gibt es halt nicht. Also ich habe gestern lange mit einem totalen Scholz-Gegner gesprochen, einem Kollegen, der hat ein Buch geschrieben, das heißt Die Entlarvung eines Kanzlers, und der sagt, Scholz, furchtbar, alles furchtbar. Und habe ich ihn gefragt, okay, und wenn jetzt Wahl ist und zur Wahl stehen Habeck oder Baerbock, Merz und Scholz, da sagt er, ja gut, dann wähle ich Scholz. Das muss man sich auch immer klar machen. Die klare Frage ist auch immer, was ist die Alternative? Ne? Und was ist, also, wir erinnern uns an die, was haben wir den Barack Obama gefeiert in Deutschland? Nach wie vor ein toller Typ, gar keine Frage. Wenn man sich aber anguckt, in welchem Zustand die USA sind, stellt man fest, offensichtlich hat Barack Obama auch nicht alles so gemacht, wie wir das hier gedacht haben, wie ein Messias gefeiert haben.
Hillary Clinton war für die deutschen Medien Präsidentin.
Ja.
Sicher.
Ja, genau.
Sicher. Also die Frau war es schon erklärt.
Dieses Wunschdenken und so. Und du musst ja auch sagen, du hast es gesagt, Kohl und Schröder sind Macher. Ich glaube, Scholz und Merkel waren auch Macher. Aber wenn du sie dir alle anguckst, sind das halt nicht die, Kohl insbesondere gar nicht, vielleicht noch am ehesten Schröder. Der ist doch, hat noch Charisma. Die anderen hatten doch alle kein Charisma. Da dachte man doch so, das sind jetzt sozusagen die, von denen wir glauben, dass sie das Land am besten regeln können. Denk an die Anfänge von Angela Merkel, die hat gar keiner ernst genommen.
Also es Kohls Mädchen.
Ja, genau. Also es ist, glaube ich, dann immer schon dieses Gefühl, ja, also lass uns da einen, dem man vertrauen kann, das kann dann auch mal ein bisschen dröger, langweiliger Typ sein. Und im Hintergrund hatten wir dann ja immer sozusagen als Ausgleich dafür die Bundespräsidenten, wo wir gesagt haben, dem zuzuhören. Denk an Gauck, ja, diese tollen Reden und so. Das hat man ja vom Kanzler so gar nicht erwartet. Andersrum wäre Gauck auch niemals Kanzler geworden.
Präsident.
Nee, Gauck wäre niemals Kanzler geworden.
Ach, wenn
Gauck angetreten wäre, so, und Scholz, niemand käme auf die Idee, Olaf Scholz zum Bundespräsidenten zu machen.
Obwohl ja die Diskussion immer mal wieder wabert, Angela Merkel wäre ja heute die perfekte Kandidatin.
Nein,
eventuell.
Überhaupt nicht. Weil was ist denn der, sozusagen, was ist denn das Einzige, was der Bundespräsident hat, weil er de facto das Staatsoberhaupt, tatsächlich hat er aber keine Macht. Das Einzige, was er hat, ist seine Sprache, seine Reden, das, was er sagt und wie er es sagt. Das ist die Stärke des Bundespräsidenten. Vielleicht ist es auch in dieser komischen Konstruktion, was heißt komisch, in dieser Konstruktion, die wir haben in Deutschland, so ein bisschen aufgeteilt, dass die großen Reden, die Grundsatzreden, kommen ja fast nie vom Kanzler, sondern die kommen vom Bundespräsidenten. Und umgekehrt ist halt der Kanzler der so mehr so in der operativen Ebene unterwegs ist.
Also selbst ein Bundespräsident, der ja zu Recht oder zu Unrecht, da kann man sich drüber streiten, als Ausfall gilt wie ein Christian Wulff, hat ja einen Satz geprägt,
so ist es.
Der Islam gehört zu Deutschland, der ja ihn bis heute auch prägt und seine, wie auch immer zu bewertende Präsidentschaft prägt.
Und bei jedem Präsidenten einen Satz, der aber auch gleichzeitig für eine Vision steht. Denken wir mal an Roman Herzog, ein Ruck muss durch Deutschland gehen. Denken wir an den Islam, der zu Deutschland gehört. Und dann guckst du dir die Kanzler an und dann fällt dir bei Schröder Bild beim Glotze an. So, es fällt dir bei Angela Merkel ein. Ich habe am ehesten in Erinnerung von ihr, man kann das Flüchtlingskrise natürlich nehmen, aber ich habe am ehesten dieses nehmen Sie es ernst, es ist ernst, ne? Man kann auch sagen, das ist nicht mehr mein Land, aber es sind ja keine
Wir schaffen das
sind ja keine prägenden Dinge. Übrigens, wir schaffen das, ne? Yes we can, die Übersetzung von dem, was Barack Obama gesagt hat. Bei Helmut Kohl sind es die blühenden Landschaften gewesen. Und Scholz sucht noch, ne? Da sind jetzt im Moment der
Doppelwurms,
der Wurms oder die Bazooka, das reicht nicht. Also
die Zeitenwende?
Vielleicht die Zeitenwende, aber vielleicht sind das der große Unterschied, dass es aufgeteilt ist, sozusagen dieses die kommunikative Eleganz, die großen Gedanken, die großen Visionen liegen beim Bundespräsidenten und beim Bundeskanzler ist es halt jetzt nicht um Vision, sondern geht es halt wirklich um knallharte Politik.
Wie groß war die große Vision von Frank-Walter Steinmeier, einen Döner mit in die Türkei zu nehmen?
Ja gut, sollte man, das ist auch wieder das Gleiche, soll man jetzt darüber ernsthaft, ja, kann man jetzt drüber reden und so, kann man auch sein lassen. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen, dass wir als Journalisten dann immer aufpassen müssen und sagen, alles Kleinkram, wir beschäftigen uns mit so viel Kleinkram. Ich habe mal mit Olaf Scholz darüber gesprochen, der sagt, ich finde manchmal komisch, womit ihr Journalisten euch beschäftigt. Weil er sagt, am Ende geht es doch um die Politik und um die Entscheidung, die ihr treffen. Und ihr beschäftigt euch eigentlich im Kern zu wenig mit, aus seiner Sicht, zu wenig mit den Entscheidungen, sondern viel zu viel damit, wie sie zustande gekommen sind.
Ne? Und das drumherum.
Und das drumherum, wo man da aber denkt, und dann, er macht ja keine Fußballvergleiche, aber ich hätte dann diesen Fußballvergleich gezogen. Ja, mag ja sein, dass du kannst dich jetzt stundenlang beschäftigen, wer wie gespielt hat, 90 Minuten und wer schlecht war und Einzelkritik und so weiter. Am Ende geht es ja darum, wer hat gewonnen. Und, ne, und im Fußballspiel würde man, selbst wenn Deutschland Weltmeister wird, mit einer grottenschlechten Leistung und gewinnt trotzdem das Finale 3-2 gegen, weiß ich nicht, Holland. Was würde doch keiner mehr darüber sprechen, dass die Leistung so schlecht war und dass Neuer irgendwie im Fehlpass zu Toni Kroos jetzt wieder gemacht hat oder so. Und alle wissen, hey, 3-2 gewonnen. Und bei der Politik ist aber umgekehrt. Da geht's immer um das Wie und wer hat davon profitiert und wer ist gegen wen und so. Und vielleicht müssen wir da als Journalisten auch mal umdenken. Und wir müssen sicherlich auch aufhören, dieses ewige Schwarz und Weiß. Es gibt ja, entweder es ist schwarz oder es ist weiß, entweder es ist heiß oder es ist kalt. Es gibt irgendwie nichts dazwischen. Und es gibt in Wahrheit ja in der Politik und im Leben vor allen Dingen Grautöne und vor allen Dingen so Mischwasser, also lauwarmes Wasser. Und das gibt's aber in Deutschland nicht. Da ist die Hysterie immer komplett hoch.
Wenn ich jetzt jemanden fragen würde, der letzte Wahlkampf, was waren die prägendsten politischen Themen? Bin ich mir sicher, dass selbst Journalisten mir das nicht beantworten können. Aber was ich mir...
Wo doch, ich, schon, da würde ich schon mal sagen, bei Scholz Respekt.
Gerechtigkeit und Respekt, genau. Respekt. Aber bei Armin Laschet würden, glaube ich, die meisten sagen, ja, das Foto, wo er gelacht hat. Weil das hat ihn am Ende meines Erachtens auch zum großen Teil die Kanzlerschaft gekostet.
Nein, du hast einen großen Punkt gefunden und der ist in der Bewertung des Wahlkampfs von 2021, finde ich, viel zu kurz gekommen. Guck dir die Wahlkampfkampagne der CDU mal an. Du hast jetzt recht, was hat man in Erinnerung? Das war eine Wahlkampfkampagne wie aus den 70er oder 80er Jahren. Die hatte nichts, sie hatte optisch nichts, sie hatte keine Botschaften, die hatte gar nichts. Es war eine komplette Katastrophe. So, und das war einer der großen Vorteile, dass Olaf Scholz auf diesen Bildern mit dem tiefen Rot, das bediente sozusagen die Seele der Sozialdemokraten und ihrer Wählerinnen und Wähler. Dann war das dieser Typ, der so ein bisschen als Anpacker, als Macher verkauft wurde. Und dann hatte er dieses große Thema Respekt, soziale Gerechtigkeit, was auch gezogen hat. Das hatte die CDU. Also die CDU, weißt du was, weil die CDU sich einfach komplett sicher war, dass sie die Wahl gewinnt und weil sie gedacht hat, Scholz gewinnt die Wahl niemals und sich dann gar keine große Mühe mehr gegeben hat mit der Kampagne.
Die CDU hatte ich immer das Gefühl, eigentlich auf den Kanzlerbonus gehofft, weil sie gesagt haben, komm, Armin Laschet von Merkels Gnaden, den stellen wir da jetzt hin, der wird das schon. Und ähnlich, wo wir wieder zurück zu Amerika gehen könnten, war es ja mit Hillary Clinton, die ja nichts gesagt hat im Wahlkampf. Dieser Wahlkampf war absolut nichtssagend, weil sie gesagt hat, das werde ich eh.
Genau.
Wer wählt denn Donald Trump? Und diese Sicherheit ist, glaube ich, auch ganz trügerisch. Und wo wir aber auch wieder bei Sprache wären und bei nicht konkreten Dingen, sind Wahlplakate. Also ich bin der Meinung, die sollten wir verbieten. Ist eine große Umweltverschmutzung. Und was bringen sie?
Naja, du hast natürlich sozusagen die nonverbale Botschaft. Das hat bei Scholz ganz gut funktioniert. Grundsätzlich hast du dann natürlich recht, wenn man sagen muss, wann ist die Sprache am unverständlichsten, weil sie einfach nicht wahrheitsgetreu ist, dann ist es vor Wahlkämpfen oder in Wahlkämpfen, vor Wahlen. Nirgendwo willst du, kannst es dir anhören, was die Leute da erzählen. Es stimmt halt die meisten Sachen nicht und es kann eben tatsächlich heute das gesagt werden und nach der Wahl was ganz anderes. Ich habe es hier auch schon mal gesagt, dass vor der Wahl 21 war Christian Lindner bei mir im Podcast und hat halt über Olaf Scholz gesprochen, als würde er nicht mehr mit dem Fahrstuhl benutzen. Und nach der Wahl stellt sich raus, die beiden sind Klippo. Man darf sich die Sprache von Politikern niemals in Wahlkämpfen angucken, weil das wirklich eine Sprache ist, die ja, an der Grenze des Wahrhaftigen ist. Nee, eigentlich nicht mal.
Das finde ich sehr spannend, was du gerade gesagt hast über Christian Lindner und Robert Habeck. Die beiden sind ja gut miteinander. Sie duzen.
Scholz und Lindner.
Ja, aber Lindner und Habeck sind gut miteinander, ja. Duzen sich. Ja. Und in diesem Streit, den sie mal immer mal wieder haben, haben sie sich dann Briefe geschrieben, die dann auch gleich in die Öffentlichkeit gepostet wurden, wo sie dann sich gesiezt haben. Oder anderes Beispiel jetzt letztens in der Bundestagsdebatte, wo Scholz extrem wütend war, dass Norbert Röttgen was gesagt hat und dann sagte er, lieber Norbert.
Ja.
Ich finde auch das ist immer so ein Zeichen. Und da habe ich wieder eine Journalistenfrage an dich. Duzt du irgendeinen Politiker? Du musst nicht sagen, welchen.
Ein.
Würdest du sagen, welchen
oder Wolfgang nicht? Schmidt.
Oh.
Den Kanzleramtsminister. Aber da muss man sagen, umgekehrt, ich kenne eigentlich niemanden, der Wolfgang Schmidt siezt.
Okay.
Also das ist wie einer, das kommt aus der Hamburger Zeit. Und da muss man sagen, das muss mir auch sagen, Wolfgang Schmidt war in der Hamburger Zeit ja mehr oder weniger sowas wie der Berlin-Vertreter Hamburgs. Der war ja gar nicht präsent in Hamburg so richtig. Der war in Berlin, Hamburg in Berlin vertreten und war halt immer der Einflüsterer von Olaf Scholz. Und das ist halt so ein ganz lockerer Typ, der dann irgendwann, hat man dann gemeinsam beim Fußball oder mal ein Bier getrunken und hat gesagt, Mensch, wir können doch alle du sagen, zu alle. Ich würde sagen, ich kenne wenig Leute, die Wolfgang Schmidt siezen. Und, aber ansonsten tatsächlich duze ich keinen anderen Politiker.
Müssen wir als Journalisten diese Distanz haben? Weil es gibt ja immer diese, ich finde das manchmal schwierig, wie nah manche Journalisten manchen Politikern sind.
Also meine Erfahrung ist, dass es am Ende, also meine, für mich diese Erfahrung ist, dass es am Ende diese Nähe gar nicht gibt. Weil es ist eine vorgetäuschte Nähe. Jawohl, naja, es gab natürlich diese unglaubliche Nähe zwischen Helmut Kohl und Kai Diekmann. Ich meine, Kohl war Diekmanns Trauzeuge, Kai Diekmann, früherer Chefredakteur der Bild-Zeitung, und Diekmann war kurz Trauzeuge. Das gibt es tatsächlich und hat natürlich Kai Diekmann im Wettbewerb extreme Vorteile verschafft. Ne? Immer mit dem Nachteil aber, wie weit kann ich gehen, denjenigen zu kritisieren? Stichwort schwarze Kassen.
Wie ist das für dich? Wie hältst du diese professionelle Distanz als Journalist zu den Politikern? Ist das einfach?
Ich finde das einfach. Also es beginnt, ich bin doch gar nicht sicher, ob es jetzt mit Siezen oder Duzen ist. Und man flackt sich auch mal an oder so, wenn man jemanden jetzt gut kennt, ist auch typabhängig. Ne? Das geht mit Wolfgang Kubicki oder Daniel Günther einfacher als mit Olaf Scholz. Aber ich würde jetzt ja auch behaupten, dass ich Olaf Scholz sehr gut kenne und ihn sehr, sehr oft getroffen habe. Und trotzdem würdest du sofort merken, dass da eine Distanz ist. Also die Distanz zwischen Olaf Scholz und mir ist sicherlich bei Weitem nicht so groß wie bei anderen Politikern. Aber trotzdem ist die Distanz da, wie bei anderen Politikern und Journalisten. Und trotzdem ist die Distanz da. Und entscheidend ist, glaube ich, dass man, wenn der Feierabend ist, dass man sich dann vielleicht nicht mit den Politikern und Politikern noch auf ein Bier trifft oder wobei du auch da musst du als Journalist sagen, ich kenne Fälle, da lernt man sich kennen in Studienzeiten. Und dann wird der eine halt plötzlich Chefreporter bei einer Zeitung und der andere wird halt Bürgermeister. Was willst du da machen? So, da musst du nur darauf sauber achten, dass du jetzt natürlich nicht über deinen Kumpel, über deinen Freund berichtest. Das gilt aber immer, dass du nicht über einen Freund berichtest und oder wenn dann, dass du sagst, Achtung, Achtung, ich wollte nur sagen, wir sind in Studienzeiten unterwegs gewesen, wir duzen uns, oder wir treffen uns manchmal mit unseren Frauen und so und deshalb, aber ich führe jetzt trotzdem dieses Interview, weil es gerade nicht anders geht. Dann ist unglücklich, aber dann muss man es wenigstens transparent machen.
Sind Politiker gute Schauspieler? Ich gebe dir auch gleich ein Beispiel dazu. Es gibt ja immer die Politikerin Angela Merkel und dann gibt es diese netten kleinen Hinterzimmer Erzählungen von ihr, wie witzig sie wäre. Hm. Sie ist ja für ihre Parodien bekannt. Mhm. So, und du bist jetzt ja unser Scholz-Experte auch. Gibt es auch den witzigen, lockeren Hinterzimmer Scholz?
Klar, gibt es den, aber Scholz ist mit Sicherheit kein guter Schauspieler. Und so wie wir Scholz erleben, so ist Scholz im Kern. Er kann aber lockerer sein, er kann freier reden, auch so, dass man ihn gut versteht, wenn die Kameras aus sind. Aber in dem Moment, wo die Kameras an sind, ist er halt nicht Olaf Scholz, sondern der Bundeskanzler. Und das ist, glaube ich, der feine Unterschied. Aber die Unterschiede sind jetzt nicht so riesig. Das darf man sich auch nicht vorstellen. Ich glaube, Angela Merkel konnte witzig sein. Angela Merkel konnte aber auch ganz böse sein. Und beides geht und so. Aber dieser Mittelweg, so auf so lange Sicht, kannst du dich gar nicht so verstellen. Die war schon so, wie wir sie erlebt haben.
Wenn wir uns jetzt vorstellen, als letzten Punkt für heute, du wärst jetzt PR-Berater. Du wärst jetzt nicht Chefredakteur des Hamburger Abendblatts, sondern PR-Berater. Und Politiker X ruft dich an und sagt, Herr Haider, ich habe eine Krise. Ich habe einen kleinen Skandal, der aufkommt. Was würdest du einem Politiker raten? Wie sollte ein Politiker in der heutigen Welt nach außen hin wirken?
Es kommt immer auf den Skandal an, ehrlich gesagt. Also es gibt den einen Tipp, den man geben kann. Sie können sich an nichts erinnern.
Also Scholzen, wie es so schön heißt.
Ja, Scholzen, das ist natürlich so diese Grundstrategie, zu sagen, also das Problem ist nur, wenn du sagst, ich kann mich an nichts erinnern, dann kannst du dich auch wirklich an nichts erinnern. Dann kannst du nicht plötzlich, aber haben sie an dem und dem Tag nicht den und den getroffen? Ja, stimmt. Ach, sie können sich doch an was erinnern. Dann, das ist ja das Kernproblem in dieser Strategie von Scholz, dann kannst du dich wirklich an gar nichts erinnern und musst auf jede Frage darauf antworten, ich kann mich nicht erinnern. Das macht es so unglaubwürdig, weil er kann sich ja nur nicht erinnern, dass an diese Gespräche, vermeintlich an diese Gespräche, die im Zusammenhang mit Cum-Ex gefallen sind. Und ansonsten würde ich immer sagen, ist die gute Strategie, das zu sagen, was man sagen kann und bei der Wahrheit zu bleiben und das möglichst schnell, auch vielleicht bestimmte Zeitungen, Journalisten ins Vertrauen zu ziehen, weil das immer, dass sie es immer toll finden, wenn man denkt, ach guck mal, der zieht mich ins Vertrauen. Ich weiß, wer jetzt einziger, dann wirst du in der Regel von denen zumindest besser behandelt. Und dann muss man sagen, diese Krise, das haben wir letztes Mal besprochen, die musst du dann auch mal durchstehen. Da musst du auch mal sagen, so, jetzt gibt's mal schlechte Schlagzeilen oder schlechte Presse für ein paar Wochen, vielleicht auch ein paar Monate. Aber wenn ich da durch bin, dann hängt mir das vielleicht immer noch an. Aber es heißt nicht, dass meine Karriere erledigt ist. In dem Buch, was ich erzählt habe, was der Thorsten Teichert über Scholz geschrieben hat, ist auch eine These, dass es keinen Politiker gibt, der so viel Pannen und Krisen in seinem Leben hatte wie Olaf Scholz. Und das kann man ja so sehen, wenn man G20 sieht und Cum-Ex und meinetwegen noch Wirecard und was weiß ich alles noch. Aber am Ende guckt man halt, der ist halt trotzdem Bundeskanzler, ne? Und das gehört auch dazu, es gehören, ne, so wie im Fußball, ne? Dann gehören auch mal Niederlagen und du verlierst Finals und so. Wenn du da nicht weiterspielst, wirst du das nächste Mal nicht gewinnen.
Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke dir.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.